Wir haben schon das letzte Mal von der Auferstehung gesprochen und haben uns in dieser Freude der großen Erwartung gestärkt. Und nun wird noch einmal zurückgeblendet und wird gesagt, aber heute, wo wir mitten in den Problemen dieser Welt stehen, bedrängt von allen Seiten, wollen wir diesen Blick haben in die Ewigkeit Gottes. Leben im Licht des kommenden Tages. Im Morgenglanz der Ewigkeit. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafen, die schlafen des Nachts. Und die Betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Ich muss immer dran denken, wie Sie heute an diesem Tag aus Ihrer Tagesarbeit kommen. Noch vor wenigen Stunden waren Sie alle schwer erschöpft, waren oft im Gedränge drin gestanden, in schwierigen Entscheidungen. Viele von Ihnen haben schwere Sorgen, Gesundheitsprobleme, berufliche Nöte. Und jetzt zeigt uns das Wort Gottes plötzlich und sagt, vergesst doch nicht, dass ihr heute mitten in dem Gedränge eures Lebens schon steht vor der offenen Tür der Ewigkeit. Und dieser Tag hat nur einen ganz wichtigen Schritt uns näher geführt hinüber zur Ewigkeit. Ein Tag, da sagt es dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. Und wenn man das vergisst und wenn man das nimmer sieht, dann erdrücken einen die Tagesprobleme. In diesen Tagen hatten wir irgendwo bei einem Besuch auch bei jemandem vom Bibeltraining nochmal drüber gesprochen, wie heute wir alle vom Fernsehen normiert sind. Beschäftigt mich auch. Flugzeugabsturz, und jeder fühlt sich schon wie ein Fachmann der Flugsicherung. Dürfen Flugzeuge noch über unsere Siedlungen fliegen? Vom Asylrecht sind wir auch schon ganze Spezialisten und wissen, wie der Paragraph 16 und Paragraph 19 lautet. Und wir sind in allen Fragen, wann müssen wir auf die Straße? Sind das eigentlich die wirklichen Probleme unseres Lebens? Oder haben wir die Ewigkeit vor Augen? Wie heißt beim reichen Kornbauer, wenn plötzlich in dieser Nacht wir heimgerufen werden? Was ist, was du bereitet hast? Da wird uns plötzlich manches von diesem Tag ganz, ganz unwichtig. Ich mache eine Rangfolge und sage, in meinem Leben gibt es Wichtiges und Unwichtiges. Und ich möchte Sie heute Abend bitten, dass Sie noch einmal Ihren Tag überdenken und auch für den morgigen Tag planen und sagen, ich habe jetzt wieder die Ewigkeit vor Augen. Ich habe Ihnen gern erzählt, dass es mich von früher Jugend an begleitet hat, wie mein Vater in seinem Amtszimmer im Neuen Schloss, damals im Kultministerium, dieses Sprüchlein sich malen ließ von meinem Bruder in schöner gotischer Schrift. Mach mir stets süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt. Gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Ich habe oft gehört, wie Theologen gemeint haben, das sei nicht gut, wenn wir immer so sehr auf die Ewigkeit schielen. Das hat ja schon der Feuerbach gemeint, der Philosoph, der gesagt hat, als Wegbereiter des Kommunismus, man solle mehr im Diesseits sich bewähren und nicht aufs Jenseits starren. Genau das haben Atheisten gelehrt. Wir können unseren Weg nur gehen, wenn dieser Blick uns täglich beherrscht. Ich bin aufgewachsen als Kind und habe von unseren Großeltern und Großtanten gelernt, an den schönsten Sommertagen das Lied zu singen, Himmel an, nur Himmel an, soll der Wandel gehen. Himmel an, Wald neben dir, alles Volk des Herrn. Das waren unsere Ferientage. Und wir haben es mit Kinder, im Kinderalter gelernt, dass es eigentlich der größte Jubel ist, wenn unser irdisches Leben endet und wir einziehen in die Herrlichkeit. Halleluja singst auch du, wenn du Jesus siehst. Und der Jubel einzuruhen in den Himmel ziehst. Und das ist in der Tat die Tragik der heutigen Christen, dass sie kaum mehr, bei uns in Deutschland kaum mehr, Ewigkeitssehnsucht haben, keine Ewigkeitsschau mehr. Dass sie sich verlieren im Geplänkel dieser Welt. Ist doch nicht wahr, dass wir mit unserer ganzen Kraft uns verlieren sollten in die Händel dieser Welt. Der Apostel Paulus sagt in der wichtigen Stelle im 1. Korintherbrief Kapitel 7, die da, es lohnt sich, wenn wir es kurz aufschlagen, er sagt das sogar vom Heiraten, wir sollten es mit der nötigen Distanz tun. 1. Korinther 7, ich sage noch die Verse, Vers 29, 1. Korinther 7, Vers 29, da sagt er in der Frage, soll man heiraten oder nicht heiraten, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Heute in unserem Büro hat mich der Gunter Kiene aufgehalten und sagt das, eine Mitarbeiterin von uns, die früher draußen war, in einer großen Not. Sie haben ein Haus gebaut und jetzt haben sie eine teure Küche gesucht. Und jetzt ist sie irgendwo vom Gewissen geplagt, ob sie die Küche kaufen sollen. Und der Besitzer der Küche ist beim Heimholungswerk. Und der Gunter hat so reagiert und sagt, Gunter, warum erzählst du es mir? Sagt er, die war nicht abzuwimmeln. Also wie im Sonntag, wenn einer diese Welt von Babel will, dann soll er sie nehmen, aber muss wissen, wo es ihn zur Sünde wird. Und wenn sie selber ein Gewissen hat und sagt, das ist irgendwie ein komischer Handel, dann soll sie die Finger davon lassen. Genauso habe ich zu ihr gesagt, kaum war ich daheim, mitten um 1 Uhr, ich schiebe mir gerade die Gabel in den Mund mit dem Essen, klingelt das Telefon, ich muss sie auch noch in einer Not anrufen, soll mir die Küche kaufen. Dachte ich, liebe Frau, ich habe keine Zeit mit Ihnen, solche albernen Fragen zu besprechen. Es sind junge Christen heute, die nicht mehr fertig werden mit dem Besitz dieser Welt. Es kann fast ein Fluch sein. Jetzt waren wir gerade draußen in Afrika, die größte Not erlebt, hat nicht gewusst, wie man überhaupt durchkommt, wo die Menschen nichts mehr haben. Und hier ertrinkt man drüber mit der Frage, welches Küchenmodell das Allerwichtigste und Schönste ist. Wir lachen drüber. Aber das ist eine Not. Das ist eine Not, wo Menschen schier drüber zerbrechen. Ich weiß nicht. Und vielleicht ist das bei uns auch so, da merken wir es gar nicht mehr. Wir dürfen diese Welt benutzen, aber bitte hängt euer Herz nicht an diese Welt. Sonst seid frei, wenn es euch der Herr wieder nimmt. Und wenn morgens Auto kaputt ist, dann sagt, danke, lieber Herr. Siehst, du hast es genommen, du hast mir es gegeben. Und jetzt nehme ich, was du mir gegeben hast. Es ist oft schwer, auch in einer Zeit der großen Wirtschaftskrise zu stehen. Auch diese Erschütterung dieser Tage greift unheimlich tief. Und es ist ganz wichtig, dass wir in diesen Tagen, wie haben wir am Sonntag gesagt, dass wir das Reden Gottes mit uns persönlich verstehen. Und dort die Linie haben, wie der Daniel hat und sagt, Herr, ich will bloß deinen Weg gehen. Und wenn ich nur weiß, dass du mich führst, dann wird das auch durch diese schwierige Zeit richtig werden. Es kann oft eine Schwierigkeit sein. Ich möchte da gar nicht sagen, ich nehme mich gerne auch Zeit, Ihre Probleme zu besprechen. Nur wollte ich sagen, über die Fragen, welches Automodell Sie dann kaufen, da bin ich nicht mehr der Fachmann. Sondern irgendwo müssen Sie sagen, ach, haben als hätte man nicht. Sie wissen, was ich meine. Frei sein von den Dingen dieser Welt. Das ist ein Fluch, der sich bei uns drauflegt im Überfluss des Reichtums, der träge macht und der das Wort Gottes ersticken lässt in kürzester Zeit. Und darum ist so wichtig, dass die Ewigkeit hereinleuchtet in unser Leben. Paulus sagt, ich brauche euch nicht zu schreiben von Zeit und Stunde, wann dies sein wird. Komisch, dass auch dieses die meisten Christen sehr bewegt. Ich habe jetzt erst auf einer Autofahrt nach Bad Blankenburg dieses Band von Baruch Maus hören können, war ihm so dankbar. Also ich habe mich gefreut, dass das einmal hier in unserer Gemeinde so klar gesagt wurde, wo er sagte, ihr seid ja schon ganz begeistert, wenn ihr das Wort Judenchrist hört. Hört doch genau mal drauf hin, ob der überhaupt geistlich richtig redet, ob das Bibelbotschaft ist. Und sagt, da wird so viel Unsinn geredet. Wir sind ja manchmal so interessiert, irgendwelche Daten zu bekommen, wann wir das Ende der Welt erwarten können. Und die Bibel sagt uns immer wieder, Zeit und Stunde braucht dich nicht zu interessieren. Wir wissen, dass wir ganz nah drauf leben. Genügt. Wir leben alle unmittelbar vor der Ewigkeit. Und das ist gar nicht wichtig, ob das morgen ein Unfalltod ist oder eine Infektion, an der ich sterbe oder ein Herzinfarkt oder ob das die Wiederkunft Jesu ist. Ich stehe unmittelbar vor der Ewigkeit. Und selbst wenn es sich noch 20 oder 30 Jahre hinzieht, es kann heute Nacht sein, bist du bereit? Und das ist jedes Mal, wenn wir abends einschlafen, die Sache, bin ich bereit? Ist mein Haus bestellt, dem Herrn entgegenzugehen? Zeit und Stunde braucht uns nicht zu interessieren. Und wenn wir immer wieder diese Bücher dann mit Aufregung lesen, das kann nicht vom Herrn sein. Wie der Dieb in der Nacht ist ein schlimmer Vergleich, das ist ein Unterschied, der Dieb, der erschreckt einen, ja, und doch ist auch das Kommen des Herrn überraschend. Wir denken an die Brautjungfern, die nicht bereit waren, die Flammen nicht brennend hatten. Seid bereit zu jedem Augenblick, wann der Herr kommen wird. Er gebraucht hier im Vers 3 eine wichtige Beschreibung. Wenn der Herr kommt, ist das kennzeichnend, dass die Leute dann sagen, es ist Friede, es hat keine Not. Offenbar wird er herkommen in einem Augenblick, wo seine Wiederkunft nicht erwartet wird. Sagen, hier ist Friede, es hat keine Gefahr. Wann ist das? Das kann man ganz einfach rückschließen. Heute ist kein Friede. Sagt niemand, es ist Friede. In Georgien, in Jugoslawien und ja nicht bloß in Somalia, in Djibouti ist schon Riesenbürger, im Südsudan ist die große Massenschlechterei der Christen. Furchtbar, wie Moslems dort Christen zu Riesenzahlen abschlachten, gegenwärtig. Die Welt schweigt. Und in vielen Teilen der Welt, wo der Krieg tobt, ist kein Friede. Wann wird denn Friede sein? Im Reich des Antichristen wird Friede sein nach der Bibel. Dann ist das erfüllt. Da wird Frieden sein, weltweiter Friede. Eine Zeit, wo wahrscheinlich wenig auch noch sich von der Bibel leiten lassen, weil sie vom äußeren sozialen Frieden der Welt und vom Weltfrieden so begeistert sind, von der neuen Weltordnung. Man hört ja immer wieder als Christ genau hin, wenn das so kommt mit der Welteinheit unter der UNO und so. Aber wir wollen es abwarten. Nur wissen wir, für uns ist diese Zeit des äußeren Friedens die gefährliche Zeit, weil sie unsere Gewissen in Ruhe wiegt. Und dann wird es sein, dass der Herr kommt. Er kommt zum Gericht. Er kommt aber auch, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Wir haben letztes Mal davon gesprochen. Heimholung der Gemeinde, das Gericht der Welt. Das Bild der schwangeren Frau ist ein schönes Bild, weil ja bei allen Schmerzen das so schön ist, dass am Ende ein Baby geboren ist und die Freude der Mutter überwiegt und der erste Schrei ist der Jubel des neuen Lebens und so soll es bei Christen sein. Die Schrecken des Weltendes sind übertönt von der Freude am neuen Leben, auf das wir zugehen. Jetzt will ich ein paar Bilder gebrauchen, die wir uns einfach einprägen sollten in der Freude für die Ewigkeit. Die Bibel gebraucht gern für die Ewigkeitserwartung die Hochzeitsfreude. Das verstehen nur Brautleute, die ihre Brautzeit so auch auf die Hochzeit zuleben. In der großen Freude. Heute, wo wo viele junge Paare diese Spannung auflösen, ist die Freude nicht mehr verständlich. Sondern wann kommt der Tag, wenn wir endlich zueinander gehören und nie mehr auseinandergehen? Die Riesenfreude der Brautleute. Oder das Bild, das im letzten Krieg manche so passend fanden, da ist ja immer wieder passiert, im Osten oder im Westen, wo diese Wehrmachtszüge auf den Bahnhöfen standen. Im einen Zug saßen sie ganz traurig, keiner spricht ein Wort, es war der Zug, der zur Front ging. Und im anderen Zug, da war lärmende Freude, Jubel, da standen sie in den Fenstern, das war der Urlaubszug, die von der Front heimgefahren sind. Wir sitzen im Urlauberzug, wo es nach Hause geht. Und für uns ist das Reden vom Kommen Jesu immer mit der Jubelstimme begleitet. Endlich wird Jesus kommen und siegen über das Böse in der Welt. Wir freuen uns, dass er Gerechtigkeit schaffen wird. Wir haben eine Hoffnung, dass all das, was wir in Liebe tun wollen, nicht vergeblich ist, dass der Herr es vollendet. Drittes Bild, immer auch noch in der nötigen Bildhaftigkeit ausdeuten kann. Zwei Wanderer wandern durch den nächtlichen Regen. Sind Sie mal schon durch den Regen gelaufen, ins Wasser, durch die Zehen quietscht und alles patschnass ist und es ist dunkel und kalt und unheimlich und Sie frieren. Und der eine pfeift fröhlich vor sich hin und der trällert seine Lieder. Und dann sagen Sie, was hat er bloß? In dem schrecklichen Regen, es ist nass und kalt, das ist noch 10 Minuten von seinem Haus weg und das ist warm und er kommt heim. Das ist Christenart. Und das wird auch in unserer Zeit auffallen. Und ich bitte Sie, wo Sie in den Altenheimen leben. Heute Mittag hatten wir so eine Bibelstunde mit den Alten. Das ist so wunderbar, mit den alten Menschen, das ihnen immer wieder zu sagen, wir haben über Krankheit und Heilung, dass wir da sagen, lebt doch die Freude, dass ihr da vor euch eine Zukunft habt. Und auch wenn der Leib nimmer gesund wird. Wir wissen, wie das geht. Jetzt kommt ein Problem, nachdem man es tun, die Augen nicht mehr richtig, das Gehör tut nicht mehr richtig. Aber es geht nach Hause. Und das muss durchklingen. Eine Welt hat doch keine Hoffnung mehr. Und das ist dann so zum Greifen. Wenn Sie jetzt das im Fernsehen sehen, und jetzt können Sie es mal probieren, wie die Leute natürlich panisch reagieren. Meine Frau sagt heute Mittag noch, für so Leute ist es auch furchtbar. Jetzt hat man gespart und geschafft, jetzt haben wir Häusle gebaut und da fällt plötzlich ein Jumbo aufs Haus drauf. Das ist ja furchtbar. Für einen Mensch, der keine Ewigkeitshoffnung hat, muss es nur einen Traum geben, ich möchte 180 Jahre alt werden, sonst ist ja nichts drin im Leben. Für was soll er denn sonst leben? Es ist ja ganz furchtbar, wenn irgendwas kommt, die Angst, jetzt kommt was irgendwo aus der chemischen Reinigung von gegenüber kommen, giftige Düfte oder aus dem Atomkraftwerk oder von irgendwo oder vom Verkehr. Ich spüre schon richtig hier Stick an. Und wenn, das verstehe ich so, wer für das irdische Leben sein muss, der muss kämpfen mit allen Möglichkeiten. Wir sind ja auch von der saubere Luft und wir sind ja auch dafür, dass die Welt, ich will ja auch nicht krank werden. Aber das ist doch von uns deutlich gesagt, weil wir haben eine Hoffnung und das Schönste kommt noch und das eigentliche Leben steht noch vor der Tür. Und deshalb soll das sichtbar werden, auch in unserem Gespräch, auch mit Mitmenschen. Wir verstehen, dass Schmerzen schlimm sind. Vor Schmerzen haben wir alle Angst. Aber die Hoffnung, die mögt der Herr in uns brennend erhalten. Die Hoffnung, die Zuversicht auf sein großes Kommen. Und deshalb muss das in unserem Leben bereinigt sein. Die dunklen Dinge müssen bereinigt sein, dass wir sagen, ich komme nicht mehr ins Gericht. Der Herr hat mein Leben gereinigt und geheiligt und ich darf jeden Tag bei ihm meine Lasten ablegen und ich bin der gewissen Zuversicht, dass es heimgeht. Ich freue mich auch so, wenn das auf unseren Traueranzeigen schon so sichtbar ist für jeden. Bei unserer Mutter ist es passiert, dass das Beerdigungsunternehmen nicht mehr genügend Papiere hatte, wo der schwarze Rand vorgedruckt war. Und dann haben wir also, weil die sollten rausgehen, haben wir gesagt, dann nehmen wir halt es so, drucken sie so drauf. Und das hat dann viele Leute so bewegt, dass ich fast meine, das wäre fast das Schönste. Für meine Traueranzeige mal, dass man keinen schwarzen Rand mehr rummacht. Die entscheidende Sache kann man auch sonst sagen, wir brauchen keinen schwarzen Rand außen. So, wenn wir sagen, da ging einer, wurde heimgerufen. Und da sitzt mein guter Englischlehrer, der Alex Johnson. Und da haben wir es neulich gehabt, was die englischen Formulierungen sind. Die sagen so schön, he went with the Lord, er ging mit dem Herrn. Er ist einfach mit ihm gegangen. Und beim Festo Kivenschre, da hat es so schön geheißen, das war dann ein besonderes, er sagte, das ist dann auch nicht normales Englisch, sondern das ist dann schon dichterische Freiheit für große Gotteszeugen, wenn sie sagen, he was promoted to glory, er war zur Herrlichkeit befördert. Wunderbar. Dass wir einfach solche Worte uns auch zurufen und sagen, es ist doch eine Beförderung, wenn der Herr uns heimholt. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie sieht's bei Ihnen aus? Haben Sie in Ihren Schubladen noch Dinge, die vor den Herrn nicht taugen? Sind in Ihrem Leben noch so Nester, die das Licht scheuen? Zieht's doch ins Licht des Herrn! Und jetzt kommt noch einmal Vers 4, ihr lebt doch nicht in der Finsternis. In unserer Welt ist das ja so doch interessant, dass das Nachtleben in der Nacht sich abspielt. Trotz Neonlichterglanz und manchen Scheinwerfern und manchen komischen Leuchten, die dort sind, ist es das Leben der Nacht, der Finsternis. Und das verschwindet in unserer Stadt, wenn man da durch die Altstadt durchmarschiert, dann sieht man noch, dass da so ein bisschen den Schmutz der Nacht, aber so ist das dann wieder weg am Tag. Am Tag ist das andere Leben, in der Nacht kommt das. Das ist ein tolles biblisches Bild, war im Altertum genauso. Das, was sich in der Nacht abspielt, was das Licht des Tages scheut. Es soll bei Christen nicht zwei Seiten geben. Es soll nicht Dinge geben, die das Licht des Herrn scheuen. Sondern alles, was wir tun, soll im Licht des wiederkommenden Herrn gelebt sein. Unsere Urlaub, Freizeit, unsere Unterhaltung, alles, was wir tun, seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Ich meine, dass dazu gar nicht viel Worte nötig sind, um etwa auch andere zu brandmarken. Ich empfinde immer wieder, dass andere Menschen einen sehr klaren Blick haben. Mich hat das immer interessiert, warum so viele junge Leute auch so gern zum Eidlinger Jugendtreffen gegangen sind. Es hat sich irgendwie angezogen, die Atmosphäre auch der Schwestern dort oben. Und wenn man da manche gesehen hat, die dort mit ihren Nagelwesten und Lederjacken und Motorrädern gekommen sind, eine Sehnsucht nach irgendeinem heilen Leben. Und ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie heute das fröhlich leben und sagen, ich lebe mein Leben so im Licht. Und das hat eine Ausstrahlung und eine Bedeutung, gerade in unserer Welt, wo so viel unklar ist. Das Verderben wird sie schnell überfallen. Das hat vorher geheißen im Vers 3, das Verderben wird sie schnell überfallen. Ich habe vorhin gesagt, das ist die Angst der Leute, die fürchten, ihr Leben geht zu Ende. Alle Menschen haben ja irgendwo eine Ahnung, das ist irgendwo nicht von Dauer. Deshalb auch die Diskussion, die man immer wieder hört, es gibt keine absolute Sicherheit. Noch nie hat ein Techniker behauptet, dass es eine absolute Sicherheit gibt. Das gibt es in der Technik nicht. Weil es gibt irgendwo eine Materialermüdung oder irgendwo einen Konstruktionsfehler. Es gibt nichts Absolutes in dieser Welt, ist doch klar. Aber die Diskussion um die absolute Sicherheit ist nur ein Zeichen, dass die Leute irgendwo spüren, ich will doch eine Sicherheit. Und da sollten wir vielmehr auch im Gespräch einsetzen und sagen, ich verstehe Ihre Angst, ich habe sie auch gehabt. Bis ich gemerkt habe, ich muss einmal mein Leben in die Hand Gottes legen. Ich werde nicht vom Zufall regiert. Und nicht irgendein unbegründetes Schicksal regiert mich. Und reden Sie da mit Menschen, ich glaube, dass heute die Angst viel mehr sichtbar wird. Wir haben am Samstag noch ein Gastzimmer gestrichen, es war ein schönes Erlebnis, und haben einen Bücherschrank, wo man so manches hingestellt hat, was man unten nicht mehr unterbringt. Die Bücherschränke wachsen ja, und dann ist immer wieder so, dass man irgendwo was ablegt. Und da habe ich wieder beim Einräumen dieses Bücherschrankes ein kleines Reklambüchlein gefunden von Max Eid. Tagebuch eines Ingenieurs oder wie es heißt, wie er in England war und die Brücke über diesen Meeressund zusammenbricht, wie der Zug darüber donnert. Das ist ja immer wieder eindrücklich zu lesen. Man sollte alte Bücher mal wieder zur Hand nehmen. Und er dachte, das ist ein Bild, das Christen dauernd benutzen sollten, wie er sich freut an der Technik im letzten Jahrhundert. Max Eid, Max Eidsee, Max Eidschule, Sie kennen den großen Mann von Kirchheim, Und wie der dort nach England kam in die Welt und dort Großes tut, er war ja ein Konstrukteur von großen Traktoren und so, es ist mal interessant, seine Lebensgeschichte wieder zu lesen. Und da war er Mitbeteiligter bei einer Lokomotivenfabrik an dem Bau eines großen Brückenbauwerks und wie in der großen Sturmnacht er hinausgeht und auch schon von der Unruhe gepackt ist und dann wirklich ist passiert, unter dem Winddruck und der Lokführer fuhr noch zu schnell, die Brücke bricht zusammen. Und da spürt man dieses ganze Grauen. Wir wollten etwas bauen und haben wir irgendwo einen Fehler gemacht und ist die Technik doch nicht so stark. Und das ist so beschrieben von einem, der da mit dabei ist. Max Eid war auch noch ein toller Schreiber hinter Pflug und Schraubstock, wenn Sie seine Bücher kennen. Aber dass einfach die Technik uns diese Unsicherheit lässt, und das spüren heute die Menschen, wenn so ein Flugzeugabsturz ist und ja, was ist denn? Ja, wo kann man heute leben? Und vor 14 Tagen oder vor 3 Wochen eine liebe Frau so furchtbar stürzt, dass alle, die es gesehen haben, hier auf unserer liebevollen Treppe, was ist mein Leben? Wo der Nächste stirbt. Wir im Urlaub waren, da war ein Mann von der Stiftskirche und hat uns erzählt, wie im letzten Jahr bei ihm sein Nachbar während des Gottesdienstes, war eine Rundfunk live über dann gestorben ist. An seiner Seite lag der Tote und die konnte nicht unterbrechen. Das heißt, ich habe gemerkt, der Mann ist gestorben. So leben wir doch vom Tod umgeben. Das hat er uns da oben in Lindenberg erzählt, wie wir da gerade baden gegangen sind. Es war eindrücklich, ein Mann, den wir nicht kannten, aus Rohr. Aber so sind wir doch überall umgeben. Das Leben ist doch, das ist Leben. Das Verderben kommt plötzlich schnell. Und wir müssen bereit sein, ist unser Leben bereit? Das ist die Kernfrage wieder. Und da fehlt uns auch die Evangelisation. Danken wir auch dem klaren Wort unserer Brüder, dass sie uns aufrufen und sagen, ist dein Leben klar? Hast du das mit Gott festgemacht? Noch ein paar Dinge. Wir sollen nicht schlafen. Schläfrig sein, das hat ja Jesus schon gesagt bei den törichten Jungfrauen. Die sind eingeschlafen. Was meint denn Jesus mit dem Bild schlafen? Sollen wir nachts nicht mehr ins Bett gehen? Das meint er nicht. Sondern, dass wir immer wieder träge werden, dass wir unempfindsam werden für das, was dran ist. Dass unser Christenstand so müde wird. So gewohnheitsmäßig, das ist das Schläfrigsein. Heute sagte auch Gunter Kiene von einem Vortrag, den er an der Bibelschule gehalten hat, er sagt, die saßen alle so da und ich war so gepackt und die eine hat immer gestrickt. Er hat gesagt, ich habe es nicht mehr sehen können, die hat bloß nur ihr Strickzeug. Ich habe gesagt, das ist doch nicht schlimm, wirst du nervös oder was? Na, ich verstehe das, wo einer sagt, ich rede doch gerade um die Dinge des Lebens und du machst doch 2 Rechte, 2 Linke. Und das ist mit schläfrig gemeint. Habe ich überhaupt noch einen Blick? Es gibt doch Dinge im Leben, wo ich fasziniert bin. Nicht? Sicher kann man das tun, aber es wird der Braut auch nicht im Hochzeitsgottesdienst stricken. Es gibt Augenblicke, wo ich ganz da bin, sage, jetzt ist was Wichtiges. Jetzt wird was verhandelt in meinem Leben. Und irgendwann, wo Gott in meinem Leben reden will, muss ich da sein. Und muss ich hören können. Seid nicht schlafend und seid nicht besoffen. Seid nicht besoffen, sondern das sind die, die des Nachts sind. Betäubt eure Gefühle nicht. Die Bibel will nicht irgendwelche Gefühlsräusche, sondern sie will Nüchternheit. Das heißt, mein Leben sehen mit den Problemen und dass ich mich dem stille und dass ich weiß, was es bedeutet, heute zu leben und auch der Herausforderung zu begegnen. Angetan mit dem Panzer des Glaubens, der ist der, der mich schützt. Ich habe das mal vor 2 Jahren in einer Predigt über diesen Abschnitt Ihnen auch gesagt, das habe ich bei einer Predigt von Walter Tlach mir geklaut. Da hat er so ein schönes Bild gehabt, wie die Astronauten im Raumanzug sind, wenn sie auf den Mond gehen. Und der Raumanzug schützt sie. Das ist ein ganz tolles Bild. Und da sind sie drin und der Glaube ist der, der uns schützt. Dass ich in dieser Nähe Jesu lebe. In einer Welt, die mir gefährlich wird, denke ich wieder an den Daniel, der in einer wirklich gottlosen, sündigen Welt lebt, aber so in Verbindung mit seinem Herrn, dass ihm nichts gefährlich werden kann. Ich kann auch sagen, man muss asketisch leben, das ist nicht der Sinn, sondern ich darf mich hineingeben, ich stehe mitten in der Welt, mit beiden Füßen in der Welt, aber ich will im Glauben so sein, dass mich nichts gefangen nimmt. Dass nichts mich verführt, dass nichts mich in der Versuchung umwirft und dass kein Zweifel mich lähmt. Das ist Glauben in der unmittelbaren Glaubensverbundenheit. Und darum ist wichtig, dass der Glaube nicht angetastet wird. Wenn der Glaube nicht stimmt, kann ich nicht im täglichen Leben meinen Mann stehen. Dann ist der Panzer löchrig. Und das wissen Sie, wie das bei den mittelalterlichen Rüstungen war. Wenn das nicht ganz abgedeckt hat, dann ist irgendwo ein Spieß durchgedrungen und hat die Leute verletzt. Mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung. Die große Zuversicht, das war es. Immer wieder haben Christen in all den Zeiten der Weltgeschichte durch die große Zuversicht Eindruck gemacht. Das sind die schönen Lieder. Wir haben schon das letzte Mal gehabt mit Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Oder das andere Lied, wie wird uns sein, ein Spitallied, wenn wir einmal einziehen in die Herrlichkeit oder wenn nach der Erde Leid, Arbeit und peinlich in die goldenen Gassen ziehen. Ein. Die Vorfreude auf das, was er, der Herr, mir gibt, das soll mich prägen und auch weiterführen. Ich habe das in meinem Büchlein zum Leben hindurchgedrungen, für mich so empfunden, wie das einfach machtvoll ist, wenn Menschen das so leben. Und nicht hängen bleiben und feilschen um ein paar Tage mehr irdisches Leben, sondern einfach fröhlich, ich gehe heim. Obwohl das Leute waren, die Mutter mit ihrem Baby als China-Inlandmissionar oder Leute, die bei den Nazischergen hingerichtet wurden, voll der großen Freude auf die Zuversicht. Zum schläfrigen Leben gehört auch, ja, da ist das ein Kennzeichen, dass wir im Zorn, zum Zorn leben, zum Zorn Gottes, herausgefordert zum Zorn. Das ist, wenn wir im Hass leben, in der Bitterkeit, auch in der Bitterkeit unserer Gefühle. Manchmal meint man, das ist in unserer Zeit fast typisch, dass man bloß noch lebt und sagt, ja, aber ich habe so bittere Gefühle, ich bin so verwundet und so weiter. Das muss ich ablegen, weil ich da sonst gehindert bin in meinem Wandern zur großen Ewigkeit. In der Lüge darf ich nicht bleiben, in der Unversöhnlichkeit. Und nicht in der Selbstsucht. Ich las heute ein gutes Wort, dass die Selbstsucht eine moderne Religion sei. Dass man sich selber dient, so sich selber sucht. Das ist ganz typisch für uns heute hier in den westlichen Ländern. Nur noch nach sich fragt. Nein, sondern das wird sein, dass ich einmal dem Herrn dienen darf. Und da möchte ich in dieser Welt ihm schon bereit sein zum Dienen. Er hat uns dazu bestimmt, dass wir das Heil erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Werd ich einmal dabei sein. Wer auch läuft und läuft so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Ich möchte das doch nicht verlieren, wegen irgendeiner kleinen irdischen Sache, die mich bindet und lähmt in der Nachfolge Jesu. Und das muss doch so sein, dass wir nicht hängen bleiben an den irdischen Fragen, an den Fragen von Beruf, auch nicht an Fragen von Ehe und Ehelosigkeit. Sondern das Wichtigste ist, ich will das Heil erlangen. Und das ist alles eine kurze Zeit. Dafür hat Jesus sein Leben gelassen. Ich kann mein Heil auch nur bekommen, weil Jesus dafür gestorben ist. Vers 10, er ist für uns gestorben. Ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Da greift er nochmal zurück auf das, was wir das letzte Mal hatten. Da ist wachen oder schlafen im anderen Sinn gemeint, so verstehe ich es. Ob wir tot sind oder leben, dass wir immer auf die Zukunft unseres Herrn warten und mit ihm leben. Ich möchte mit einem Gedanken schließen. Sie können die Natur angucken, wo Sie wollen. Die Natur ist schön, vollkommen. Die Schweizer Alpen oder die Iguazu-Wasserfälle von Paraguay oder die Weltmeere oder was, die Natur ist vollkommen. Gucken Sie die Tiere an, wunderbar. Ein Hund, eine Katze. Schade, dass Frau Rieger nicht da ist. Aber jedes Tier ist vollkommen. In der Schöpfung ist nur ein Stück nicht vollkommen. Und das ist der Mensch. Der Mensch ist zerrissen. Jeder von Ihnen ist heute Abend zerrissen in einen Zwiespalt. Das kennt ein Tier nicht. In einen Zwiespalt, ich müsste eigentlich und ich bin nicht. Das, was die Bibel sagt, er weiß, was gut und böse ist und erlebt es nicht. Und das ist ein Kampf und ein Ringen und er humbelt und er ringt sich wieder ein Stückchen weiter und er bleibt immer hier und dort. Und deshalb ist so wichtig, dass an dieser Stelle die Heilung erfolgt durch Jesus, dass mein Leben ins Licht Jesu gerückt wird. Ich muss einmal sehen, ich bin von der Sünde zerstört Und ich bin geheilt durch den Opfertod Jesu. Und ich bin sein Eigentum und ich will jetzt ganz eindeutig die mir verbleibende Zeit für ihn leben, bereit sein. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue untereinander. Sagt das einander, sagt du, das ist unwichtig. Lass doch das. Und sag, ich möchte dich bitten, guck doch in deinem Leben, dass du das unter die Füße kriegst. Und bleib doch nicht an dieser Sache hängen. Das ist uns immer wieder schwer, wenn Leute auch plötzlich in unserer Mitte, man merkt, die werden im Glauben Schiffbruch erleiden, weil sie über die Sache nicht wegkommen. Das ist eine Not in ihrem Leben. Und wir versuchen zu helfen, und das bleiben sie drin stecken. Lass dich doch nicht gefangen nehmen von dem Ding. Da wollen wir aufeinander aufpassen und sagen, du musst doch die Ewigkeit gewinnen. Es ist doch alles nicht wichtig, ob so oder so. Paulus hat gesagt, man darf nicht Gerichtsprozesse führen, ewig und 3 Tage bloß um sein irdisches Recht. Lass doch liegen, besonders mit den Brüdern. Es gibt Dinge, wo er einfach sagt, komm, geh mit ihm die 2. Meile und guck, dass du es unter die Füße kriegst. Aber dass dies nicht so beschäftigt. Das sind immer wieder Fragen, wo wir auch einander in der Seelsorge beraten müssen. Was ist denn richtig? Wie mache ich denn das? Aber dass ich das Ziel vor Augen habe und das Licht erlange, zu dem mich der Herr berufen hat.